Vielen Dank für den wunderbaren Gesang. Es ist schön, wieder hier zu sein als Familie. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir den Termin festgemacht haben und festgestellt haben, es ist ja Erntedank. Und ich predige gerne über Dankbarkeit, weil ich finde, das ist ein spitze Thema. Und aber ganz besonders im Corona-Jahr, weil ich glaube, da brauchen wir alle mal so einen kleinen Ruck in Richtung Dankbarkeit, dass wir uns selbst da auch so ein bisschen orientieren, wie wir denken und ticken, wo wir stehen. Und da haben wir uns dann auch den Vers ausgesucht mit dem Willi zusammen, hatte ich dann so für die Predigt vorgegeben. Deshalb ist auch das auch der Wochenvers 1. Thessalonicher 5, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wille Gottes kann man jetzt mit dem Zeigefinger sagen, das ist der Wille, du musst. Man kann aber auch sagen, das ist der Wunsch Gottes und so segnet Gott dich. Und wenn du all die guten Dinge und das Leben und den Lebensstrom Gottes in deinem Leben, den Segen haben willst, dann ist das der Weg, den du gehen solltest. Gehst du einen anderen Weg, dann hast du selbst halt Konsequenzen, dass du dich von dieser Wurzel des Lebens abschneidest. Ich habe mir dann noch mal eine Grafik hier basteln lassen, hier aus der Gemeinde, der Benjamin Giesbrecht, der ja bei uns am Bibelseminar ist, und habe ihm gesagt, ich möchte mal so eine Waage haben. Und zwar hat ja jeder von uns eine Waage irgendwo im Kopf, die er so mit sich rumträgt, gute Dinge, die er erlebt hat, schlechte Dinge, die er erlebt hat. Und dann habe ich dem gesagt, ich hätte gern auf einer Seite der Waage das Kreuz, dass Gott noch bevor du existiert hast, in Vorleistung gegangen ist und seinen Sohn gesandt hat, dass er für deine Schuld stirbt und er dir ewiges Leben anbieten kann für alle Herrlichkeit, wiegt so schwer in deinem Leben, dass nichts, was du in diesen 60 oder 80 Jahren auf der Erde an Negativem erlebst, das aufwiegen kann, weil es einfach ewig ist. Und ein gewaltiges, riesiges Geschenk ist. Gott ist in Vorleistung gegangen. Und dann habe ich ihm gesagt, hätte ich da gerne noch so eine Geburtsurkunde drin auf der Seite der Waage. Dass du überhaupt existierst, dass es dich gibt, ist ein Geschenk Gottes. Und daran sieht man auch, dass Dankbarkeit ein urchristliches Thema ist. Wenn du sagst, ich bin zufällig entstanden und wir alle sind irgendwie zufällig hier und das weiß keiner so genau wer, dann kannst du höchstens sagen, ich bin dankbar, dass es mir nicht so schlecht geht wie anderen oder dass es mir heute gerade gut geht. Aber wem schreibst du deine Dankeskarte? Dankbarkeit drückt aus, dass es einen Geber gibt und einen Empfänger gibt. Und wenn du Danke sagst, sagst du das jemandem. Wenn du dankbar bist, dann bist du jemandem gegenüber dankbar, der dir etwas gegeben hat. Und als Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die sagen, dieser Schöpfer Gott hat mir das Leben gegeben, er hat mir Erlösung geschenkt und ich habe diese wunderbaren Geschenke angenommen, sind diejenigen, die am allermeisten danken müssten. Weil sie nämlich die Adresse kennen, sie wissen, bei wem sie sich bedanken können. Dankbarkeit ist also ein urchristliches Thema. Christen sollten eigentlich die Experten der Dankbarkeit sein. Wir kommen ja aus Bornheim bei Bonn und sind jetzt fürs Wochenende hergefahren mit der Familie. Und meine Frau kommt ja von hier mit den drei Kindern. Und da habe ich sie gefragt, als wir eingekauft haben für die Reise, was sollen wir den Leuten in Schwäbisch Gmünd Schönes mitbringen, worüber sie sich freuen würden. Da sage ich so im Scherz, sollen wir denen mal Brot aus Nordrhein-Westfalen mitbringen? Jetzt lacht bitte nicht zu laut, aber sie hat mich herzlich ausgelacht. Wer würde hier schon Brot aus Nordrhein-Westfalen haben wollen? Es schmeckt zwar gut, aber selbst ich weiß, hier schmeckt es besser. Das macht man einfach nicht. Eine Nummer stärker wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, lass uns mal den Leuten in Schwäbisch Gmünd was Besonderes mitbringen aus Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Spätzle und bringen das nach Schwäbisch Gmünd. Es ist ja egal, was ich dort kaufe. Es wird ja nie wirklich das treffen, was ihr hier habt im Original. Genauso ist es mit der Dankbarkeit. Wenn du einem Christen sagst, sei dankbar, dann trägt man eigentlich die Eulen nach Athen. Der Christ hat eine Beziehung zu seinem Schöpfergott, der ihn überschüttet hat mit diesen zwei riesigen Geschenken. Das erste ist Existenz und das zweite ist die Erlösung und das ewige Leben. Und es ist auch bei Nichtchristen so, dass die Existenz, dass ich überhaupt bin, dass es mich gibt, dass ich lebe, ein Geschenk ist, das man in den schwersten Stunden des Lebens meistens nicht weggibt, sondern daran festhält. Es ist eine Grundbasis im Leben, für die man dankbar ist. Und selbst die schlimmsten Stunden des Lebens löschen diese gute Sache nicht aus. Man hält am Leben fest. Jetzt sagst du aber vielleicht, ja, aber bei mir im Leben sieht es gerade nicht so rosig aus. Ich leide gerade, ich kann gar nicht danken. Und wenn man dann so redet über Dankbarkeit und alle Zeit, dann klingt das fast so, als würde man die Probleme und die Gefühle, die ich gerade habe, einfach wegwischen. Und wir würden sagen, nein, wir wollen als Christen ehrlich sein. Wenn es dir im Moment schlecht geht und du bist in einem Loch drin, weil dich irgendein Schicksalsschlag getroffen hat und du traurig bist, dann wollen wir diese Dinge vor Gott auch ganz ehrlich sagen. Gott sieht sowieso in unser Herz hinein, der kennt die Gedanken, bevor wir sie gedacht haben, den werden wir nicht reinlegen können, indem wir irgendeine fromme Show abziehen. Also lieber ehrlich sein und sagen, Gott, mir geht's gerade richtig dreckig. Hiob hat das gemacht, David hat das gemacht. Das ist eine urchristliche Sache. Wir sind so ehrlich, wie wir nur können und sagen Dinge genauso, wie sie sind. Wenn es dir also nicht gut geht und dir nicht nach Danken zumute ist, dann ist das eine Zeit des Ehrlichseins und des Klagens vor Gott. Aber neben diesem Klagen kann man auch in Zeiten der Not erkennen, wo gibt es Dinge, die Gott mir gegeben hat, für die ich danken kann. Wir klagen nicht für die Dinge, die schlecht sind, aber für die Dinge, die Gott uns gegeben hat, die gut sind. Es gibt immer noch die Waage. Auch in Zeiten der Not ist es so, dass du dich daran festhalten kannst, dass du erlöst bist, dass du ein Leben geschenkt bekommen hast und eine Herrlichkeit in der Zukunft. Wir sind dankbar für die Zukunft, für das, was Gott uns gegeben hat. Als in unserer Familie damals die Krankheit war mit Angela und sie mit dem Krebs krank geworden war und ihr als Gemeinde fleißig mitgebetet habt, da war auch Angela dankbar für das Leben, das Gott ihr geschenkt hatte. Und wir haben erlebt, was für eine Kraft es für sie war, dankbar zu sein, auch für die Herrlichkeit, die auf sie wartet. Dass man sich auch auf die letzten Wochen vor dem Tod darauf vorbereiten konnte, auf diese Herrlichkeit. Und die Trennung und der Schmerz und die Trauer, diese Dinge sind alle real und die fühlen sich schrecklich an in der Situation. Aber es gibt etwas daneben, was noch stärker ist, was die Waage immer noch kippen lässt. Nämlich, dass Gott dir das Leben geschenkt hat und dass Gott dir eine Herrlichkeit vorbereitet hat in der Zukunft. Manchmal gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin für gewisse Dinge, die schiefgelaufen sind, in meinem Leben dankbar. Das ist ja so, wenn du einen Unfall gemacht hast und ein Auto zerscheppert hast, dann stehst du daneben und du guckst dir das Auto an, wie kaputt das ist, und dann guckst du dich selbst an und dann sagst du nicht danke für den Unfall, sondern danke, dass mir nichts passiert ist. Das sagen die Eltern ja auch meistens, wenn die Kinder einen Unfall haben. Wir sind froh, dass dir nichts passiert ist. Wir sind also dankbar für das, was neben diesem Unglück an Gutem geschehen ist. Wir sehen die Bewahrung und das Handeln Gottes. Aber ich habe auch schon Menschen begleitet, eine Familie, an die ich jetzt denke, ein Ehepaar, wo er Krebs hatte und wo beide mir gesagt haben, wir sind dankbar für die Krankheit, weil wir nur durch diese Krankheit Jesus Christus gefunden haben und jetzt ewiges Leben haben und uns vorbereiten dürfen auf die Zukunft. Davor haben wir ohne Gott gelebt und wir sind so froh, dass wir Jesus gefunden haben. Und er ist nicht gesund geworden, er ist in die Ewigkeit gegangen und wir haben sie dann bis zum Ende dann auch begleiten können. Manchmal ist es so, dass wir etwas erleben in unserem Leben, was schwierig ist, und wir müssen nicht automatisch sagen, ja super, ich bin dankbar dafür, was passiert ist. Aber es kann sein, dass in diesem Leid etwas Positives passiert. Dafür wollen wir auch dankbar sein. Und dass daraus vielleicht sogar positive Wirkungen in deinem Leben entstehen. Und wir wollen nicht künstlich sein, nicht irgendwie sagen, ich muss für die bösen Dinge danken, weil der Prediger das gesagt hat. Nein, die bösen Dinge bleiben böse. Aber wenn du erkennst, dass da etwas Gutes entsteht in deinem Leben als Resultat davon, dann können wir Gott auch dafür Danke sagen. Es hilft uns, die Waage immer richtig ausgerichtet zu haben. Es kann auch sein, dass du dir sagst, ja, ich habe kein Leid in meinem Leben, aber ich mache mir schrecklich viele Sorgen. Es sind vielleicht Sorgen um die Familie, Sorgen um deine Kinder. Vielleicht haben deine Kinder, die schon erwachsen sind, Entscheidungen in ihrem Leben getroffen, die dich gar nicht glücklich machen, die du schädlich findest. Vielleicht haben sie sogar den Glauben verlassen und leben jetzt ohne Gott. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Ehe, um den Beruf, um die Gesellschaft, um Corona, um die Regierung. Und auch da wollen wir als Christen ehrlich sein. Wir wollen nicht Dankbarkeit missbrauchen, um Ängste und Sorgen wegzudrücken. Wir wollen ehrlich sein und diese Dinge vor Gott aussprechen und sagen, das macht mir Angst. Und danach wollen wir Gott um Hilfe bitten, dass er einsteigt und dass er hilft, diese Nöte zu beheben. Und danach wollen wir sehen, was wir Gutes tun können. Aktiv werden, nicht nur klagen und negativ sein, sondern positiv aktiv werden. Und dann können wir vielleicht auch im Problemfeld etwas Dankenswertes finden, wo wir sagen, das darf ich nicht übersehen, dafür will ich danken. Wenn zum Beispiel dein Kind auf Abwägen ist und du sagst dir, diese Entscheidung kann ich gar nicht nachvollziehen, und dann kannst du dich da reinsteigern und da siehst du alles nur durch diese Brille. Wie schön wäre es doch wahrzunehmen, wie toll es ist, dass du dieses Kind hast und wie viel Freude du an diesem Kind hattest und immer noch hast. Kann man dankbar dafür sein, dass dieses Kind immer noch in Beziehung zu dir steht, nach Hause kommt, dich Mama oder Papa nennt und dass du eine gute Beziehung zu diesem Kind hast? Kannst du an diesem Kind sehen, dass neben den problematischen Entscheidungen noch andere gute Entscheidungen sind, auf die du stolz bist? Kannst du dankbar sein und deinem Kind sagen, ich liebe dich, ich bin dankbar für dich, ich bin stolz auf dich? Nicht nur alles durch die Problembrille sehen, nicht das Kind reduzieren auf die 1, 2, 3 schwierigen Entscheidungen, sondern all das andere zu sehen, was auch gut ist, wofür wir dankbar sind und das dann auch auszusprechen. Genauso ist es ja auch dann mit den Sorgen, die wir haben wegen Corona in Deutschland. Die einen machen sich Sorgen wegen der Krankheit, was sie alles anrichtet, die anderen wegen der Wirtschaft, die anderen wegen der Regierung. Und wenn man sich hineinsteigert und sich nur mit Menschen umgibt, die die eigene Sorge und Angst noch irgendwie befeuern und dann viele YouTube-Videos sich anguckt, dann wird das irgendwann zu einer riesengroßen Sache. Dann sieht man nur noch schwarz, nämlich nur noch das. Und da muss ich sagen, dass wir als Christen da dann auf der falschen Seite stehen. Im Detail werden wir alle stolpern und lernen und wir werden in 1, 2 Jahren mehr über Corona wissen, als wir heute wissen und welche Maßnahmen sinnvoll und hilfreich waren und wo auch nicht. Wir werden alle dazu lernen. Aber wenn deine Sorge und deine Angst so groß wird, dass du Panik schiebst, dass für dich irgendwie die Welt jetzt untergeht, dass wir Untergangsstimmung erzeugen in anderen Menschen, dann hast du Gott praktisch ausgeschlossen. Dann handelst und denkst und redest du so, als ob es diesen Gott nicht mehr gibt, der dir das Leben gegeben hat und die Erlösung gegeben hat. Das ist praktizierter Unglaube. Das geht gar nicht. Christen dürfen das nicht. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein, aber Panik schieben, so als ob Gott jetzt gerade alles entgleitet, geht nicht, weil wir sonst in der falschen Familie sind. Wir gehören nicht zu denen, die denken, dass irgendwie alles im Chaos und Zufall ist, sondern wir gehören zu denen, die fest für sich angenommen haben, dass es diesen Schöpfergott gibt, der Deutschland auch durch dieses Jahr getragen hat, der auf dich aufgepasst hat und der auch in Zukunft auf dich aufpassen wird. Und wenn du Panik schiebst und sagst, nee, Eduard, ist mir egal, ich habe trotzdem Untergangsstimmung, es geht alles in den Bach runter, dann werde ich dir beim nächsten Besuch zur Strafe einfach mal Spätzle aus Nordrhein-Westfalen mitbringen. Einem Christen Dankbarkeit beizubringen. Versteht ihr, was ich meine? Eulen nach Athen tragen. Nee, wir sollten von selbst her, von Gott her, ein gewisses Maß an Dankbarkeit, an Ruhe und an Sicherheit auch haben. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, das klingt ja alles so positiv, als ob ich gar nichts mehr kritisieren darf. Und wir würden sagen, ja, sicher darfst du kritisieren. Gott sei Dank leben wir in einem freien Land. Du darfst deine Meinung frei äußern. Im Betrieb, in der Familie, in der Gemeinde, überall darfst du Dinge aussprechen, die dir nicht passen. Aber dankbare Menschen sitzen nicht auf der Couch und kritisieren das, was andere tun. Dankbare Menschen werden immer tätig werden, von der Couch runterkommen und Apfelbäume pflanzen, wie Martin Luther das mal gesagt haben soll. Wenn die Welt morgen untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Das ist ein bisschen aus dem Gleichnis der Talente, wo der Herr weggeht und sagt, dass die Knechte nicht wissen, wann er wiederkommt. Diese 5 Talente, 3 Talente, 1 Talent und sie sollen wuchern und fleißig sein. Sie wissen nicht, wann er wiederkommt, sodass, wenn er kommt, die am Arbeiten sind. Also Apfelbäume pflanzen. Das ist das Bild. Dass wir tätig sind, dass wir aktiv sind, dass wir helfen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, neben den Kritikpunkten, die wir haben, gibt es auch viel Gutes, für das wir dankbar sein wollen und können. Da ist vielleicht ein Chef auf Arbeit, vielleicht ein Lehrer in der Schule, vielleicht ein Arbeitskollege, vielleicht jemand in der Ehe, wo es viel Kritik gibt an der Person. Und wenn du dann erkennen kannst, dass diese Person dir Gutes getan hat, dass vielleicht auch ein Chef, mit dem du gerade Schwierigkeiten hast, dir trotzdem etwas beigebracht hat, trotzdem nett gewesen ist, trotzdem dein Gehalt regelmäßig zahlt. Das Problem ist, dass wir so gestrickt sind, dass unser Gehirn, sagen die Hirnforscher, sich die negativen Dinge besser merkt als die positiven. Und wenn wir dann nur auf die negativen Dinge gucken, dann sehen wir die andere Wahrheit nicht mehr und wir haben ein verzerrtes Bild und glauben einer Lüge. Es ist nicht mehr wirklich die balancierte, ausgewogene Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig für uns, auch wenn wir Dinge kritisieren, diese Kritik darf nie den Blick für die Waage verdunkeln. Und wenn wir jetzt mal auf die PowerPoint sehen, dann habe ich das Verdunkeln extra dagelassen, wo es jetzt ist. Ja, das kann man nicht mehr genau lesen. Ne? Es wird ein bisschen dunkel. Und genauso ist es auch mit der Wahrheit. Wir werden die Wahrheit nicht mehr wirklich sehen, wenn wir uns hineinziehen lassen in diese Haltung der Kritiksucht. Wir wollen dankbar sein. Es gibt das Murren in der Bibel und das Volk Israel hat gemurrt. Und das Murren ist eine Haltung der Auflehnung gegenüber gewissen Umständen, wo du sagst, das finde ich doof. Und wenn das eine langfristige Haltung wird, dann bei Israel wurde das immer zu einem Murren gegen Gott. Und Murren gegen Gott heißt, ich schneide mich ab von meiner Lebensquelle. Also das Handy, das laden soll, ziehe ich aus der Steckdose. Die Pflanze, die da ist, wo die Erde schön feucht ist und wo es gut wachsen kann, nehme ich raus und pflanze sie in der Wüste und wundere mich dann, warum sie verdorrt und vertrocknet. Ich schneide mich ab von dem Lebensstrom, von dem Lebenssaft, den ich brauche, um zu funktionieren und zu leben. Und deshalb ist es wichtig für uns als Christen, uns nicht gegen Gott aufzulehnen mit Murren, sondern dass wir guten Mutes nach vorne gehen, dass wir mit Gottes Hilfe rechnen. Und wenn andere dir sagen, dass du zu negativ bist, dann ist es manchmal auch wichtig, sich selbst am Kopf zu fassen und in eine andere Richtung zu drehen und anders zu denken. Wie David das gemacht hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben 2 Willen. Der eine Wille ist der, was du tust, was dir gerade passabel vorkommt, instinktiv auf die Situation reagierend. Und der andere Wille ist der, der sagt, ich wünschte mir, ich würde anders handeln. Ich wünschte mir, ich würde etwas anderes wollen. Ich wünschte mir, ich könnte in dieser Situation anders reagieren. Wer von euch kennt eine Person, die so richtig pessimistisch ist? Jetzt keine Namen verraten, aber einfach mal Hand hoch. Wer von euch kennt einen Pessimisten, wo ihr sagen würdet, das ist mal eine richtig pessimistische Person, die ist richtig negativ? Lasst die Hand ruhig mal oben, dass ich sehen kann. Es war im ersten Gottesdienst auch nur ganz wenige Leute. Ich hoffe, ihr redet jetzt nicht von eurem Ehepartner. Okay, sonst gibt es Stress zu Hause, wenn der fragt, wen meintest du denn oder so? Okay, sehr gut, richtig pessimistisch. Übrigens, Optimisten sagen ja oft von sich, ich bin Optimist. Schon mal einen Pessimisten gesehen, der sagt, ich bin Pessimist? Sagen immer, nee, ich bin realistisch. Ich sehe die Dinge so, wie sie sind. Die anderen, das sind ja nur Träumer. Oder noch besser ist der Spruch, wenn Pessimisten sagen, ich bin ein Optimist, aber mit Lebenserfahrung. Ich weiß, dass es nur Träumerei sind, in Wirklichkeit ist alles viel schlechter. Und ich hab so diese Erfahrung gemacht in meiner Familie. Meine Urgroßmutter war 1904 geboren. Und sie hatte all das, was man an Negativem in der Sowjetunion und in der Anfangszeit des Bolschewismus damals erleben konnte, bis hin zum Zweiten Weltkrieg und danach, alles mitgemacht. Ein richtig hartes Leben gehabt. Und als sie dann nach Deutschland kam und ich sie besucht habe, da hat sie mich immer gebeten, Psalm 103 zu lesen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann sollte ich ihr immer spontane Predigt dazu halten, eine kurze. Weil das ihr Lieblingstext war. Und für mich war die Frage immer die, wie kann man all das erlebt haben und dann am Ende so dankbar sein? Und mein Opa, der war eine Generation jünger, hatte ungefähr die Hälfte von dem erlebt, was meine Urgroßmutter erlebt hatte. Der war so negativ drauf. Ich kann mich heute noch erinnern, wo ich bei ihm im Wohnzimmer saß. Und meine Mutter ist Zeuge, mein Vater auch. Die waren auch da und wir haben geredet. Und der hat es geschafft, in 20 Minuten alles, was ich gesagt habe, so ins Negative zu verkehren. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie mein Herz so richtig abgesunken ist. So nach dem Motto, dann ist ja wirklich alles so schwarz. Du verlierst ja alle Hoffnung. Das ist ja richtig alles negativ. Und die Frage ist dann, wie kann jemand, der so viel Negatives erlebt hat, am Ende so dankbar sein und jemand, der dann die Hälfte davon, es hat auch was mit deinen Entscheidungen zu tun. Du entscheidest dich, wo du diese Dinge auf die Waage legst und wie du mit diesen Dingen umgehst. Hier in der Hirnforschung hat man herausgefunden, dass die Dankbarkeit auch die Psyche verändert. Professor Paul Mills von der University of California, San Diego, hat 186 Patienten aufgeteilt in zwei Gruppen. Alle Patienten hatten ein schwaches Herz, also Herzinsuffizienz war das Thema. Und er hat mit einer Gruppe nichts gemacht, damit er das ganz gut vergleichen kann später. Und die andere Gruppe, da hat er denen eine Aufgabe gegeben, dass sie 8 Wochen lang täglich 3 Dinge aufschreiben, für die sie sich dankbar fühlten. Danach beide Gruppen nochmal durchgemessen, also Blutdruck, Herzwerte, Blutbild und natürlich auch das Herz gründlich untersucht. Und er zitiert hier auf Deutsch, wir stellten fest, dass bei jenen Patienten, die täglich in ihr Dankbarkeitstagebuch schrieben, gleich mehrere Entzündungswerte sanken. Gleichzeitig erhöhte sich die Herzfrequenzvariabilität, was mit einem reduzierten Infarktrisiko gleichzusetzen ist. Also Dankbarkeit macht das Herz gesund. Zusätzlich hat man herausgefunden, dass es insgesamt ein stärkeres Immunsystem erzeugt, wenn man dankbar ist, dass es dazu führt, dass man weniger Stress und eine erhöhte Widerstandskraft hat, dass man mehr Motivation hat, eine bessere Laune, besserer Schlaf, mehr innere Ausgeglichenheit und ein stärkeres soziales Netz. Eine andere Studie sagt, dass Dankbarkeit sogar das Gehirn umbaut. Und diese kommt von einer Forschergruppe. Einer der Forscher ist Pratikini an der Indiana University auch in Amerika. Die haben 43 Probanden genommen, die alle wegen Depressionen und Angststörungen in klinischer Behandlung gewesen sind. Also das sind jetzt nicht Leute, die zwischendurch mal Stimmungsschwankungen hatten, sondern Leute, die so richtig im Loch sind und die dort auch von Ärzten behandelt werden mussten. Und haben die aufgeteilt in 2 Gruppen und 22 hatten dann die Aufgabe, dass man 3-mal wöchentlich 20 Minuten lang einen Brief schreibt, den muss man nicht unbedingt losschicken, aber einen Brief schreibt, in welchem sie dem Empfänger ihre Dankbarkeit ausdrücken. Und haben das auch gemacht und das Ergebnis war, die 22 Probanden mit der Dankbarkeitsübung zeigten, Monate, nachdem sie fertig waren, also 2 Monate lang die Übung und dann mehrere Monate danach, dass im Gehirn die Areale immer noch aktiver waren, die bei der Dankbarkeit aktiv werden. Das bedeutet, dass wenn du eine gewisse Zeit lang solche Übungen machst und dich auf Dankbarkeit konzentrierst, das Gehirn umgebaut wird und das Monate später immer noch sichtbar ist. Für uns ist das spannend, dass Ärzte, Psychologen, Psychiater solche Dankbarkeitstagebücher ohne Bibel und Gott und christlichen Glauben nutzen, weil sie wissen, dass das das stärkste Mittel ist, um Menschen in der Dankbarkeit zu fördern. Das ist spannend. Das ist auch so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Eigentlich müssen wir Christen die Ersten sein, die mit diesem Thema kommen. Und vielleicht ist das eine gute Idee auch für dich, in deiner Situation, wo du bist, dass du anfängst, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, wenn du merkst, für die Situation, da bin ich am Murren oder da habe ich viel Sorgen oder das zieht mich runter, dass du für diese Dinge beginnst, eine Dankbarkeitsliste zu schreiben und dass du jeden Tag etwas Neues draufschreibst und Gott dann am ersten Tag für eine Sache dankst, am zweiten Tag für die zweite, für die ersten zwei, am dritten Tag für die ersten drei und so praktisch dich selbst in diese Richtung orientierst. Ich schließe den Kreis. Dankbarkeit führt dazu, dass wir in Beziehung zu Gott treten. Dankbarkeit führt dazu, dass wir eigentlich an der Lebensquelle andocken, den Baum dahin bringen, wo Wasser ist, das Ladekabel fürs Handy da reinstecken, wo es wieder Saft bekommt und aufgeladen werden kann. Und ihr alle wisst, ich habe euch erst gefragt, wer von euch kennt eine Person, die richtig pessimistisch ist? Wie ist das, mit der Person zusammen zu sein? Macht das Spaß? Ist das schön? Ist das eine Person, die dich hochzieht, wo es angenehm ist oder eher nicht? Wir alle wissen um die Wirkung von Menschen, die Schwarzseher sind, Panikmacher sind. Das ist nicht angenehm. Es zieht Menschen runter, es erzeugt auch nichts Positives, hat auch nichts mit Realismus zu tun, sondern eher mit Schwarzmalerei, mit Hoffnungslosigkeit, mit Aufgeben, Resignation. Und für uns ist es ganz wichtig, wenn wir bei Gott andocken, wenn wir bei ihm zu Hause sind, wenn wir ihm Danke sagen dafür, dass er auf unserer Lebenswaage uns einmal die Existenz geschenkt hat und dann die Erlösung geschenkt hat und dass er uns so viel gegeben hat wie kein Dreck der Welt, den du erleben kannst in 60 oder 80 Jahren, wieder aufwiegen kannst. Das wiegt immer schwerer. Denn wissen wir, wir als Christen haben immer Grund, mit einer dankbaren Haltung motiviert, gut gelaunt, nach vorne zu schauen und nach vorne zu gehen. Murren und Klagen als Lebenshaltung. Manchmal haben wir schlechte Tage, da müssen wir uns bei Gott ausheulen, aber als Lebenshaltung trennt uns von Gott. Und wir müssen auch bedenken, dass da, wo Menschen wirklich heile sind, da, wo keine Sünde ist und wo nichts zwischen ihnen und Gott steht, nämlich im Himmel, dort wird Gott gedankt, weil dort der Empfänger und der Geber, nämlich die Lebensquelle, voll angeschlossen sind. Und dort haben Menschen das maximale Glück und sie danken Gott. Und dort lesen wir dann so Sprüche aus dem Buch der Offenbarung wie: Würdig bist du zu nehmen Preis, Ehre, Ruhm und Anbetung. Wir haben so viel von Gott empfangen, dass wir auch gerade in diesem Corona-Jahr und dem, was vielleicht noch kommen wird, keinen Grund haben, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir dürfen nie vergessen, welcher Gott auf unserer Seite steht, was Gott mit unserer Lebenswaage getan hat. Und für uns Deutsche dürfen wir auch nicht vergessen, was wir mit Gott schon in der Vergangenheit erlebt haben. Den Fall der Mauer, davor den Weltkrieg überstanden, hier in Deutschland, die Zeit nach dem Weltkrieg, war eine harte Zeit. Diejenigen, die so wie ich in der Sowjetunion geboren bin, deren Vorfahren haben eine brutale Zeit mit direkter Verfolgung, Hungersnöten, Kriegsgefangenschaft, Arbeitslagern, Kommandatur, all diesen Dingen erlebt. Und die sind da alle rausgekommen und sind dann als unsere Großeltern und Urgroßeltern hier in Deutschland gelandet. An diesen Leuten sehen wir, dass egal wie schwer Dinge sind, du nicht aufgeben brauchst, weil Gott dich rausführt. Ich habe diese harten Zeiten nicht erlebt, aber es ist meine DNA, es sind meine Leute, es ist meine Erfahrung, es ist meine Familie, es ist meine Familiengeschichte. Und aus dieser Familiengeschichte will ich dieses Bewusstsein ziehen, dass Gott trägt, dass Gott da ist. Und wenn die Leute wegen den Dingen damals nicht die Flint ins Korn geworfen haben und aufgegeben haben, wie viel weniger sollten wir das heute wegen Corona tun? Wir sollten intelligent, realistisch sein, aber nie vergessen, dass Gott bei uns ist. In diesem Sinne würde ich gerne jetzt für euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jedem Einzelnen in diesem Raum das Leben geschenkt hast. Wir danken dir für die Erlösung, die du uns gegeben hast und für die wunderbare Herrlichkeit, die auf uns wartet in der Zukunft. Und wir danken dir, dass du uns durch dieses Jahr getragen hast und dass wir uns sicher sein dürfen, dass du uns auch durch das nächste Jahr tragen wirst, weil du der gleiche Gott bist. Wir danken dir dafür. Amen.